Deutschlandfunk, der Tag.
Dieses Sicherheitsgefühl, das ist in Teilen verloren gegangen und das ist leider eine Tatsache. Und da muss jetzt gegengesteuert werden, da müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und es gehört dazu einfach, dass auch die Migrationspolitik der letzten 10 Jahre überdacht werden muss.
Dietmar Woidke haben wir da gerade gehört. 4 Tage nach dem Terroranschlag von Solingen, heute früh bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Der Sozialdemokrat ist Regierungschef in Brandenburg und muss in einem knappen Monat Landtagswahlen bestehen. Und Dietmar Woidke weist also hin auf die, die aus den verschiedensten Gründen Angst haben in diesem Land und die nach dem Terror von Solingen sagen, stopp, wir wollen keine weitere Zuwanderung, das ist uns zu gefährlich. Dann gibt es die, die selbst schon einmal existenzielle Situationen überlebt haben und die deshalb darauf dringen, dass die Politik handelt. Aber eben nicht Angst, sondern Vernunft getrieben. Und dann gibt es die, die leidenschaftlich dafür werben, weiter für humanitäre Werte und Grundrechte für Geflüchtete in Deutschland und Europa einzutreten. Und all diese Stimmen und Sichtweisen müssen jetzt unter einen Hut gebracht werden, in Berlin und in Brüssel. Es kursieren Vorschläge aller Art. Nur, was ist davon umsetzbar und was nicht? Wir versuchen gleich, diesen Dschungel aus Forderungen und Ankündigungen zu lichten. Und weil so viele Wortmeldungen gerade auf dem Markt sind und weil es heute an diesem Dienstag ein Spitzentreffen von Olaf Scholz und Friedrich Merz im Kanzleramt gab, haben wir uns hier in der Podcast-Redaktion entschieden, heute noch einmal einen Themenschwerpunkt zu Terror einerseits und Asyl andererseits zu setzen. Das ist der Tag am 27.08.24 und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Eigentlich hat die Europäische Union im vergangenen Mai schon alles beschlossen, was jetzt wieder erneut gefordert wird. Deutliche Verschärfungen im Asylrecht, ein neuer Verteilmechanismus von Geflüchteten innerhalb der EU und einheitliche und schnellere Asylverfahren. Und das sind nur ein paar der wichtigsten Punkte. Dass einer EU mit 27 Mitgliedern überhaupt eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechts gelungen ist, das gilt schon als großer Erfolg. Wir tun was, das soll die Botschaft sein der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Es sind wir, die Europäerinnen und Europäer, die darüber entscheiden, wer nach Europa kommt und unter welchen Umständen und nicht die Schlepper und Schleuser. Und das ist die Aufgabe jetzt, auch mit den Nachbarstaaten rund um Europa herum, diese beherzt anzugehen.
Ja, schon im Januar hat die Christdemokratin Ursula von der Leyen das gesagt. Und jetzt, 8 Monate und man muss sagen mehrere Terroranschläge später, geht die Europäische Union das Thema Asyl jetzt also wirklich beherzt an? In unserem Brüsseler Studio, wir hören ihn schon rascheln im Hintergrund und in der Leitung ist jetzt Klaus Remme, unser Europakorrespondent, wie schon gehört, frisch zurück aus dem Urlaub. Moin Klaus.
Hallo Barbara, grüß dich.
Brüssel ist ja gerade noch die letzten Tage im politischen Sommerschlaf. Ist der Terror von Solingen dennoch bei euch ein Gesprächsthema?
Also um das Bild aufzugreifen, ich glaube, Brüssel wacht so langsam auf. Das betrifft nicht nur den politischen Betrieb. Es ist wirklich immer wieder erstaunlich, wie ruhig diese Stadt wird. Mit dem Beginn der Pause in der zweiten Julihälfte bis in diese Tage hinein. Die Außen- und Verteidigungsminister treffen sich am Donnerstag und Freitag. Das markiert aus meiner Sicht den Auftakt nach dem Sommer. Und die Zäsur, habe ich den Eindruck, fällt vielleicht in diesem Fall noch deutlicher aus, weil gleichzeitig vor allem noch hinter den Kulissen der Neustart für die Kommission nach den Wahlen im Juni läuft. Solingen ist hier als politisches Thema aktuell kleiner, als man meinen sollte. Natürlich werden die Stimmen in den Mitgliedsländern vernommen, allen voran aus Deutschland, etwa wenn es um Forderungen nach einem Aufnahmestopp aus gewissen Ländern geht oder Forderungen nach dauerhaften Grenzkontrollen. Aber aus EU-Sicht ist ganz klar, der Asylpakt, den du gerade angesprochen hast, ist gerade erst verabschiedet worden. Und so erklärt sich die heutige Reaktion des Kommissionssprechers Eric Mamer am Mittag, als er auf das Thema angesprochen wurde.
We are not going to comment on proposals that are coming in following these terrible attacks in Solingen. What we are focusing on is the implementation of the pact.
Also er sagte, wir kommentieren keine Vorschläge, die nach dem Anschlag kommen. Wir konzentrieren uns auf die Umsetzung des Migrationsabkommens. Betroffenheit natürlich, Ursula von der Leyen hat sich nach dem Anschlag schnell geäußert, Barbara, aber dann eben auch schnell der Hinweis, dass die Aufklärung dieses Verbrechens in nationaler Verantwortung liegt.
Dann gucken wir uns doch den Status quo des Asylpaktes, der ja im Mai beschlossen wurde, mal genauer an. Er ist also mit dem Beschluss auch in Kraft getreten. Korrigier mich, aber ich glaube, die Mitgliedstaaten haben jetzt 2 Jahre Zeit für die Umsetzung. Das heißt, eigentlich ist noch gar nicht richtig was passiert.
Ja, genau so ist das. Es gibt Übergangsfristen. Ich glaube, du hast am Anfang gesagt, dass eben dieser Pakt als Erfolg gilt. Und ich würde sagen, das ist umstritten. Dieser Pakt hat Befürworter und Gegner. Es waren unglaublich intensive Verhandlungen, dass diese abgeschlossen werden konnten. Das war ein Erfolg, zumal war er wichtig unmittelbar vor den Europawahlen. Aber die Vereinbarung ist folgenreich. Die Umstellung der Asylverfahren wird Jahre in Anspruch nehmen. Es gelten 2 Jahre Übergangsfristen. Und natürlich war der Konsens ein Kompromiss. Es gibt Länder, die wollten striktere Regelungen. Es gab tiefgreifende Differenzen zwischen den Ländern an der Außengrenze und anderen. Passiert ist seit Mai in dieser Sache nicht viel. Danach folgte ein Wahlkampf, eine Europawahl, eine Parlamentskonstitution, eine Wahl der Kommissionspräsidentin und dann die Sommerpause. Und auch jetzt, glaube ich, darf sich hier niemand Ergebnisse über Nacht erwarten. Allein die Kommissionsbildung wird ja Monate in Anspruch nehmen. Und im Mittelpunkt stehen im Moment und für die nächsten Monate die nationalen Anstrengungen, den Pakt mit Leben zu füllen.
Ist jetzt nicht weiter verwunderlich, dass dieser Asylpakt mittel- bis langfristig angelegt ist. Nur die Bürgerinnen und Bürger wollen gerade jetzt, aber nicht nur nach diesem Terror in Solingen, ja jetzt Lösungen sehen. Erleben wir da also wieder mal das klassische EU-Dilemma?
Es ist ein sehr nachvollziehbarer Reflex. Aber es gibt gleichzeitig eben auch den Reflex, nach solchen Anschlägen schnell nach Brüssel zu schauen. Sonst würden wir ja jetzt nicht reden. Den Asylpakt zu schließen, das hat eine sehr lange Zeit erfordert. Und ich glaube, es hat nicht daran gelegen, dass Brüssel behäbig ist, sondern weil eben die Aufnahme von Flüchtlingen alle Länder angeht, die aber sehr unterschiedlich betroffen sind. Außengrenzen versus Länder, die im Inneren der EU liegen. Nur ein Stichwort. Und dazu kommt eine Stimmungslage, die Union trotz des Etiketts Wertegemeinschaft sehr heterogen erscheinen lässt. Was Solingen angeht, scheint mir die Problematik aber der deutschen Abschiebepraxis zu liegen. Bulgarien hatte ja einer Rückführung zugestimmt. Das war hier jetzt in dem Sinne kein Systemfehler. Der Tatverdächtige hat sich der Abschiebung entzogen. Er ist damit im deutschen System verblieben. Da stellen sich aus meiner Sicht zuerst Fragen an Berlin und die Länder, anstatt von einem EU-Dilemma zu reden.
Klaus, hier in Deutschland ist die Debatte gerade sehr geprägt von einer Grundhaltung, was alles nicht geht, nicht möglich ist. Fallen dir umgekehrt Mitgliedstaaten ein, die es, sagen wir mal in Anführungszeichen, gut hinbekommen mit der Asylpolitik?
Ja, was heißt gut, Barbara? Heißt gut, dass es möglichst wenig Flüchtlinge gibt, dass möglichst wenige aufgenommen werden, dass möglichst viele wieder abgeschoben werden oder dass viele erfolgreich integriert werden. Da wird ja jeder einen anderen Maßstab anlegen. Aber eines ist doch offensichtlich, die Stimmung dreht sich in dieser Europäischen Union zunehmend in Richtung derer, die Grenzen hochziehen und die Zahl ankommender Flüchtlinge reduzieren wollen. Die jüngsten Wahlerfolge rechter Parteien, die erklären sich ja häufig dadurch, dass im Wahlkampf das Thema Migration und Flucht gepusht wurde. Und die Auswirkungen werden jetzt schnell in Brüssel sichtbar werden. Da ist Viktor Orban als lautstarker Kritiker ja schon lange nicht mehr allein. Italien, Frankreich, Polen, die Niederlande, Dänemark, bald vermutlich Österreich. Nach den Wahlen, diese Regierungen wollen klare Ansagen, die darauf hinauslaufen, eine Festung Europa noch undurchlässiger zu machen. Und sie verweisen mit Blick auf ihre Forderungen auf Wahlerfolge.
Picken wir uns noch mal einen Baustein raus, Klaus, dieses ganzen Asylpakts, lautet das Stichwort Rücknahmeabkommen mit Herkunftsstaaten der Geflüchteten. Da war heute Morgen in unserer großen Schaltrunde 9:30, da werden wir ja mal alle hier in Köln mit euch in den Studios zusammengeschaltet, da sagte ein Kollege, die Piloten dieser Abschiebeflüge, die können zum Beispiel in Damaskus gar nicht landen, weil sie gar keine Landeerlaubnis bekommen. Das ist jetzt nur eines von vielen Hindernissen. Kannst du uns sagen, wie der Stand bei dem Verhandlungen-Zurücknahmeabkommen im Moment ist?
Na, du sagst, es ist ein ganzer Mix von Schwierigkeiten, die dazu führen, dass das Ganze ein so großes Problem geworden ist. Ich glaube, wir müssen Rücknahmen und Abschiebungen unterscheiden, wenigstens Stimmt. mit Blick auf Drittländer und auf EU-Staaten. In beiden Fällen ist ja die Voraussetzung, dass die Zielländer zugestimmt haben, Menschen aufzunehmen. Das ist dann nicht nur eine Frage der Landeerlaubnis. Die EU ist gerade dabei, Rückführungsabkommen insbesondere mit nordafrikanischen Staaten abzuschließen. Das ist Teil des Asylpakts. Das geht schleppend voran. Da aber die Frage, was ist bei der Rückführung des Tatverdächtigen von Solingen zu berücksichtigen? Ist diese Frage wirklich relevant? Denn er hätte ja nach Bulgarien abgeschoben werden können. Die Voraussetzungen lagen vor. Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien sind auch aufgrund der Gefährdungen umstritten, denen die Menschen dort ausgesetzt wären. Sie sind in Einzelfällen nicht unmöglich. Andersherum, jetzt einen Aufnahmestopp von Flüchtlingen aus bestimmten Ländern zu fordern, das ist ja, finde ich, regelrecht billig. Es ist rechtlich unmöglich und diese Wortmeldungen sind aus meiner Sicht Teil einer, einer Erregungswelle nach so schrecklichen Ereignissen wie denen in Solingen. Und die Erregung, Barbara, hat ja ihre Gründe. Wenn der Kanzler sagt, jetzt müsse man auf EU-Ebene etwas ändern und das nicht näher ausführt, dann halte ich das schon fast für annähernd unernst. Und es ist der Kanzler, der vor einem guten halben Jahr noch Schlagzeilen damit machte, dass jetzt in Deutschland in großem Stil abgeschoben wird. Ein Satz, der ohne substanzielle Folgen geblieben ist.
Sprechen wir auch gleich noch weiter drüber mit Frank dann aus dem Hauptstadtstudio. Picke ich mir noch so einen Baustein raus, nämlich die dauerhafte Aussetzung von Schengen. Also dauerhafte Einführung, umgekehrt heißt das, von Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten. Das ist eine Forderung der CDU auch. Hat das ernsthafte Aussichten auf Umsetzung?
Nein, natürlich nicht. Es ist völlig unmöglich, diesen Schengen-Raum dauerhaft an seinen Binnengrenzen zu kontrollieren. Es ist völlig klar, dass es geregelt und es wird auch praktiziert, dass es in Ausnahmesituationen Grenzkontrollen gibt. Nicht nur in Deutschland erleben wir das derzeit im Süden und im Osten, auch in anderen Ländern wird kontrolliert. Dies aber in einer besonderen Situation, die erklärt werden muss, die, wie es im EU-Deutsch gerne heißt, ein Mittel der letzten Wahl sein muss, die zeitlich befristet sein muss, die verlängert werden kann. All das sind Tatbestände, die sind klar geregelt. Eine plakative Forderung, wie ich hätte fast gesagt, macht Schluss mit Schengen. Die hatten null Substanz.
Ist es denn eigentlich auch unredlich, wenn bei all diesen genannten Beispielen Berlin einerseits mit dem Finger auf Brüssel zeigt und sagt, dafür seid ihr verantwortlich, liebe EU? Ist das redlich?
Ob es redlich oder unredlich ist, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Ist es zielführend? Das ist für mich eigentlich eine Frage, der man sich nähern kann. Und da muss ich sagen, Deutschland ist zwar ein Schwergewicht in der Europäischen Union, aber wir haben ja nun gerade in den Verhandlungen, die ich erwähnt habe, und mit dem Ergebnis, über das wir gesprochen haben, diesem Asylpakt, ein Vertragswerk vor Augen, das Konsens erforderte. Natürlich ist die Stimme Deutschlands in der Hinsicht nicht zu überhören, so wie das aber auch für die Stimmen aus Frankreich und aus Italien geht. Die Verweise, hier Verantwortlichkeiten in Brüssel zu suchen, ich glaube, ich habe das in den letzten Minuten erkennen lassen, die halte ich mit Blick auf die Folgen der Tat von Solingen nicht für zielführend.
Gucken wir mal als nächstes auf die innerdeutsche Debatte. Eine Forderung, vor allem von Union und FDP, lautet, die sogenannten Dublin-Regeln endlich wieder einzuhalten. Heißt, dass also Menschen in dem EU-Staat einen Asylantrag stellen, in den sie zuerst in der EU eingereist sind. Hören wir dazu mal CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und davor Justizminister Marco Buschmann von der FDP.
Das ist kein Einzelfall. Zehntausende solcher Dublin-Fälle haben wir in Deutschland. Und bei Zehntausenden scheitert jedes Jahr aus diesem Grund, dass man sie einfach nicht antrifft, die Abschiebung. Und da müssen wir jetzt drüber sprechen, wie der Staat dort konsequenter durchgreift und diese Leute so behandelt, wie das Recht es vorsieht.
Das sind die Dublin-Regeln. Und wenn es noch Klarstellung braucht auf europäischer Ebene, dann muss man das angehen. Das ist die Anwendung des geltenden Rechts.
Und jetzt gibt es weitere Wortmeldungen unter anderem von CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz.
Und ich habe eben einen kurzen Hinweis auf die Schulen gegeben. Schauen Sie mal an, was in den Schulen los ist. Und zwar insbesondere in den großen Städten. Schauen Sie mal ins Ruhrgebiet. Es gibt Bildungsforscher, die sagen, 30% Kinder, die die deutsche Sprache nicht können, zieht eine Klasse mit.
Spätestens mit Friedrich Merz. Nach dem Spitzentreffen mit Olaf Scholz im Kanzleramt hat der CDU-Partei- und Fraktionschef heute Nachmittag eine Pressekonferenz abgehalten, beziehungsweise während wir hier jetzt unseren Podcast aufzeichnen, redet der Friedrich Merz noch. Frank Capellan in unserem Berliner Hauptstadtstudio, du bist jetzt aus dem anderen Studio in dieses Studio geeilt, um mit mir zu sprechen.
Ja, die Pressekonferenz vom CDU-Chef, vom Oppositionsführer von Friedrich Merz, die findet ja hier unten bei uns im Haus der Bundespressekonferenz statt, da wo wir auch unser Studio haben. Ja, und er redet seit 50 Minuten und redet über die Ergebnisse seines einstündigen Gespräches, das er heute Morgen zur Migrationspolitik mit dem Kanzler geführt hat. Und da hat er doch recht dramatische Worte gefunden, wenngleich ich persönlich mich gewundert habe, wenn es alles so schlimm ist, und es ist ja wirklich dramatisch nach den Ereignissen von Solingen, dass man den Eindruck hat, das hat auch er immer wieder gesagt, dass es um die Demokratie in Deutschland, um den Zusammenhalt der Demokraten geht. Warum tritt er dann eigentlich nicht gemeinsam mit dem Bundeskanzler, mit Olaf Scholz, auf?
Und gibt es darauf schon eine Antwort?
Da gibt es keine Antwort. Friedrich Merz hat gesagt, er habe dem Kanzler heute Vorschläge gemacht, wie man an einem Strang ziehen könne, dass man Gesetze verschärfen, verändern müsse, wie das gelingen könnte. Und er hätte es eigentlich auch gar nicht erwartet, dass der Kanzler sofort darauf eingehen würde. Er habe sich Olaf Scholz noch etwas Bedenkzeit erbeten. Der Plan ist jetzt, dass man in der ersten Sitzungswoche des Bundestages Anfang September, dass man dann noch einmal zusammenkommt. Und seine Idee ist, jeder für sich, also die Kanzlerpartei, die SPD und seine Partei, die CDU, sollen einen Beauftragten benennen, die Vorschläge machen, welche Gesetze verschärft, verändert werden müssen, um die illegale Migration nach Deutschland in den Griff zu bekommen. Und dann möchte er eine Abstimmung darüber haben, Friedrich Merz, und möchte die im Parlament freigeben. Es soll da keinen Fraktionszwang mehr geben. Und vielleicht können wir das mal kurz einspielen, wie er die Lage geschildert hat, welchen Eindruck er hat nach dem Anschlag von Solingen, was die Reaktion des Bundeskanzlers angeht mit Blick auf die Migrationspolitik.
Dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land. Er verliert das Vertrauen. Genau deshalb habe ich diesen Vorschlag gemacht. Es ist aus der tiefsten Sorge heraus um unser Land formuliert. Auch das habe ich dem Bundeskanzler heute in unserem atmosphärisch sehr guten Gespräch gesagt. Hier sitzen die beiden Personen am Tisch, von denen 80 Millionen Einwohner der Bundesrepublik Deutschland erwarten, dass sie die Probleme lösen. Nicht die Probleme beschreiben und schon einmal gar nicht beschreiben, was nicht geht.
Ja, was nicht geht, das hat er immer wieder betont, das mag er nicht mehr hören, dass man beispielsweise eben nicht abschieben könne, dass man den Menschen, wie er es vorgeschlagen hat, aus Syrien oder Afghanistan pauschal und generell den Zugang nach Deutschland verwehren könnte. Darüber will er reden. Also er will nicht immer wieder hören, das geht nicht.
Frank, ich habe jetzt gerade von dir gehört, Merz spricht von Vertrauensverlust. Das tut er ja schon seit Tagen und auch davon, dass der Regierung das Land entgleite. Aber Hand aufs Herz, wenn man jetzt beschließt, sich nach der Sommerpause zusammenzusetzen und einen neuen Beauftragten zu benennen, ist das wirklich angemessen in dieser Situation? Reicht das?
Also zwei Beauftragte, zwei von
so,
jeder
zwei,
Partei, eben die dann klären sollen, welche Gesetze man ändern muss. Also da denkt er an das Aufenthaltsrecht beispielsweise. Es gibt ja auch Vorschläge, die Waffengesetze zu verändern. Das Asylbewerberleistungsgesetz möchte er verändern, Friedrich Merz. Oder auch die Datenspeicherung möchte er voranbringen. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von Themen, mit denen man seiner Ansicht nach der illegalen Migration Herr werden könnte. Das versucht er eben. Und er hat dann immer wieder rekrutiert, sich auf den Satz von Joachim Gauck, vom Altbundespräsidenten, der gesagt hat, die demokratischen Parteien der politischen Mitte, die müssen sich jetzt zusammenraufen, die müssen zu gemeinsamen Lösungen kommen. Und natürlich hat man die Entwicklung in Ostdeutschland insbesondere ja da vor Augen. Denn dieser neuerliche Anschlag, dieser fürchterliche Anschlag in Solingen, das ist ja Wasser auf die Mühlen der AfD und des BSW. Und wahrscheinlich wird man das bei den Landtagswahlen am kommenden Sonntag in Thüringen und Sachsen auch spüren. Also da immer wieder der Appell, wir müssen uns zusammenraufen. Wir, da redet er, Friedrich Merz, vor allen Dingen von der SPD und der Union.
Aber wenn wir tatsächlich noch mal versuchen, das ein bisschen einzuordnen, ist das dem Appell und auch der Dringlichkeit, auch der Verzweiflung hier und da angemessen? Ja, ich sag's mal ein bisschen salopp, jetzt zu sagen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann gründen wir halt, nee, wie ist der Spruch mit dem Arbeitskreis?
Wenn du nicht mehr weiter weißt, genau, gründest du einen Arbeitskreis.
Dann richtig.
Also ja,
dann,
aber das ist vielleicht nicht so deutlich geworden durch meine Schilderung. Also er möchte schon einen baldigen Beschluss im Bundestag über Gesetzesänderungen erzielen. Und da ist eben seine Argumentation ganz klar. Wir müssen das tun an den Grünen vorbei. Wir müssen das tun an der FDP vorbei. Die Grünen stören da. Die wollen keine Änderungen am Asylbewerberleistungsgesetz. Die FDP stört, mit meinen Worten gesagt, bei der Datenspeicherung. Da will sie nicht mitmachen. Aber SPD und Union, das hat er mehrfach betont, die hätten eine Mehrheit und die können solche Gesetzesänderungen auf den Weg bringen. Und er sagte immer, der Widerstand ist in der SPD gegen solche Gesetzesverschärfungen, Gesetzesveränderungen nicht so groß wie bei FDP und Grünen. Ich würde das auch gerne nochmal einspielen, was er da gesagt hat, warum er immer wieder appelliert hat an die Zusammenarbeit, denn das erinnert ja schon ein wenig an große Koalition, an die Zusammenarbeit von SPD und Union.
Also wenn wir uns zusammenraufen, Union und SPD, dann brauchen wir weder die FDP noch die Grünen, um entsprechende gesetzliche Änderungen zu vollziehen. Das ist hier ausdrücklich nicht die Bitte um Aufnahme in eine Koalition. Wir wollen hier nicht Teil dieser Regierung werden, sondern wir wollen Lösungen. Und ich sage das deswegen auch mit so großem Nachdruck, weil ich weiß, dass wir, dass meine Partei nicht unschuldig daran ist, dass wir dieses Problem haben. Es ist nicht erst mit dem Regierungswechsel 2021 entstanden. Es ist aber seitdem wieder größer geworden.
Also durchaus eine selbstkritische Anspielung an die Flüchtlingspolitik seiner Vorgängerin von Angela Merkel. Und da hat er für mein Empfinden sehr staatsmännisch gesprochen. Da hat sich auch ein Möchtegern-Kanzler in Stellung gebracht.
Frank, bevor wir jetzt weiter auf die Bewertung des Koalitionszusammenhalts und die möglichen Ambitionen von Friedrich Merz zu sprechen kommen, lass mich noch mal kurz nachhaken bei dem, was jetzt vorgeschlagen ist von Merzens Seite. Trägt das? Ist das konstruktiv, um weiterzukommen in der Asyldebatte?
Ich denke schon. Und das ist ja auch von Marco Buschmann selbst gesagt worden, dem Justizminister. Die Dublin-Regeln müssen wieder gelten. Also der 26-jährige Syrer, der diesen Anschlag in Solingen verübt hat, der hätte ja wohl abgeschoben werden können, abgeschoben werden müssen nach Bulgarien, weil er dort zum ersten Mal den Boden der Europäischen Union betreten hat. Das ist nach wie vor geltendes Recht. Und das würde bedeuten, das hat ja der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk auch gesagt, dass man die Zuwanderung in Deutschland gewissermaßen gen Null drücken könnte. Also wenn man diese Dublin-Regeln wieder anwenden würde, da gibt es natürlich Bedenken auf europäischer Ebene. Eine gerechte Flüchtlingsverteilung steht dahinter. Aber da sagt Friedrich Merz, wir können das umgehen. Wir haben das Recht und die Pflicht, so meinte er wörtlich, eine nationale Notlage zu erklären. Dann ist nationales Recht wichtiger als europäisches Recht. Wenn wir uns mit Blick auf die Dublin-Regeln nicht einig werden, dann können wir auch die Grenzen wieder dicht machen. Soweit ist er gegangen, weil er sagt, wir haben einen Kontrollverlust durch die massive Zuwanderung, wie er gesagt hat. Das ist für die Ausländerbehörden, das ist für alle Seiten zu viel. Wir wissen nicht mehr, wer nach Deutschland kommt.
Und nun haben wir zugleich auf gesellschaftlicher Ebene diesen riesigen Konflikt, dass da die einen sind, die pochen auf humanitäre Werte, auf Grundrechte und auf Gesetze, die geachtet und eingehalten werden müssen. Und andererseits haben unglaublich viele Menschen Angst vor unkontrollierter Zuwanderung. Bei dem, was jetzt an Vorschlägen zumindest von Unionsseite auf dem Tisch liegt, hast du das Gefühl, dass diese Vorschläge diesem totalen Dilemma in der Gesellschaft gerecht werden?
Schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass Friedrich Merz einen Nerv in der Bevölkerung getroffen hat. Also man will nicht mehr hören, was alles nicht geht. Und man möchte wieder die Kontrolle über die Zuwanderung erlangen. Man möchte, die Menschen wollen eben nicht, dass solche Straftäter, dass solche Islamisten nach Deutschland kommen. Friedrich Merz hat auch gesagt, das ist nur ein geringer Prozentteil eben der vielen Menschen, die in Deutschland auch wirklich sesshaft geworden sind, die integriert sind, die wir auch brauchen, auch als Arbeitskräfte, das weiß er ja auch. Aber was sicherlich richtig ist, die Koalition, die Ampelkoalition, der Bundeskanzler, man hat immer wieder viel zu viele leere Versprechungen gemacht. Mit der ganzen Härte des Gesetzes wird nun durchgegriffen. Das hat man nach dem Anschlag von Mannheim, nach dem Mord an einem Polizisten gehört. Wir müssen endlich in großem Stil abschieben. Das hat der Kanzler Ende vergangenen Jahres gesagt. Und immer wieder kommt es zu solchen Vorfällen, zu solchen schrecklichen Vorfällen. Immer wieder kommt es zu Pannen. Immer wieder hören wir, dass Straftäter, potenzielle Straftäter nicht abgeschoben werden konnten. Das fängt ja schon an mit dem Fall Anis Amris, der den Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz verübt hat 2016. Auch da gab es ja große Pannen. Auch da war zuvor vergeblich versucht worden, diesen Mann abzuschieben.
Frank, jetzt führen wir dieses Gespräch so rund kurz vor 16 Uhr an diesem Dienstagnachmittag. Wir haben noch so eine kleine Blackbox hier bei uns im Studio liegen, weil wir nicht genau wissen, ob und wann sich der Kanzler heute noch äußert nach diesem Spitzentreffen bei sich zu Hause im Kanzleramt. Aber wir wollen ja auch, dass dieser Podcast rechtzeitig online geht. Deswegen lass uns nochmal auf die andere politische Ebene blicken. Du hast eben Friedrich Merz zitiert, sinngemäß mit den Worten, lasst doch Grüne und FDP links liegen, wir gehen das jetzt gemeinsam hier an, SPD und Union. Ist das nicht eine totale Bankrotterklärung für die Ampel, auf die der Kanzler gar nicht eingehen kann?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er darauf eingehen wird. Er muss eigentlich auf die eigenen Mehrheiten setzen. Der Appell von Friedrich Merz ist ja, Abstimmungen im Bundestag freizugeben, dass jeder nach seinem Gewissen dann auch entscheiden kann und nicht an die Fraktionsdisziplin in so wichtigen Fragen gebunden ist. Aber ich würde dir recht geben, also das wäre natürlich eine Bankrotterklärung. Der Kanzler wird wahrscheinlich da überhaupt nicht drauf eingehen können. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, wenn das jetzt wirklich der gemeinsame Appell, das Signal sein sollte, wir haben verstanden, wir haben jetzt endlich verstanden, wir reagieren vielleicht auch noch vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am kommenden Sonntag, dann hätten die beiden sich eigentlich heute gemeinsam vor die Presse stellen müssen und das gemeinsam kundtun müssen. Aber soweit ist Olaf Scholz nicht und wahrscheinlich wird er dahin auch nicht kommen.
Und nimmst du Friedrich Merz das ab, wenn er sagt, er will hier nicht die nächste große Koalition vorbereiten?
Er hat immer wieder auch betont, es geht hier nicht um Parteipolitik, es geht um das Land. Ich habe schon den Eindruck, nach seinen Ausführungen, das hatten wir immer wieder auch gehört, auch von anderer Seite, auch von Carsten Linnemann heute Morgen, der meinte, es ist eigentlich 11:55, wir müssen die Uhren wieder zurückdrehen auf 11:55. Ich habe schon den Eindruck, dass man sich ernsthafte Sorgen macht und die muss man sich ja auch machen angesichts der Entwicklungen, die wir sicherlich nach den Wahlen im Osten der Republik erleben werden. Man muss sich Sorgen machen um diese Demokratie. Und da hat Joachim Gauck sicherlich recht, dass sich die demokratische Mitte da endlich zusammenreißen muss. Ich weiß noch nicht, wie die Grünen darauf reagieren werden, auf das, was Friedrich Merz da heute kundgetan hat. Du hast es gesagt, wir sprechen zu einem Zeitpunkt, wo das noch alles sehr frisch ist. Aber da wird es wahrscheinlich wieder großen Gegenwind geben. Dennoch, ich glaube, das ist ein Appell gerichtet an alle demokratischen Parteien, jetzt endlich zueinander zu finden und nicht mehr mit leeren Versprechungen, mit bloßen Ankündigungen auf solche schrecklichen Verbrechen zu reagieren.
Dann erstmal bis hierhin. Vielen Dank, Frank Capellan in Berlin um 16.03 Uhr. Und tja, es bleibt bestimmt viel Gesprächsstoff übrig für die nächsten Tage. Danke erstmal bis hierhin.
Ja, ich danke auch. Tschüss.
Tschüss. Das war der Tag heute am 27. August 2024. Die Redaktion hatte Thilko Gries und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.